Hüben und Drüben Spezial. Der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde. Mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Im Gespräch mit einem Gast.
So. Wir sind jetzt zu zweit hier. Und dieser Mensch, der jetzt bereitwillig zum Gespräch gekommen ist, ist Peter Bunky. Und wir haben im Vorhinein, als wir sozusagen das abgemacht haben, da habe ich etwas so Konfuses in die Welt gesetzt, weil ich war nicht in der Lage auszurechnen, welche Zeit jetzt bei mir ist und welche in Sydney ist. Das heißt, wir sprechen einmal über den Erdball rüber.
Genau.
Und das ist Peter Bunky. Und ich habe als allererstes, glaube ich, die Frage, magst du dich selbst vorstellen oder soll ich dich vorstellen?
Ich bin Leiter der Festival von Tod und Sterben in Sydney. Und ich habe die Idee, gegründet. Und ich habe Philosophie studiert und ich organisiere Festivals und ich habe auch diese philosophische Bildung hinter mir. Und ja, ich bringe die beiden zusammen. So kann man das so sagen, ja.
Ich habe auch gesehen, dass du mit traditionellen Gemeinschaften Tänze gemacht hast. Ist das richtig? Ich weiß nicht, ich wusste nicht genau auszusprechen. Das heißt Nangamai Ngura.
Ja. Ich weiß nicht genau, wie man das auf Deutsch sagt. Also First Nations, sagen wir auf Englisch.
Ja.
Und ja, ich habe ein bisschen mit denen gearbeitet und ich wünsche mir also, dass die weiße Leute mehr von denen erfahren. Und ich finde, es ist eine gute Sache ist. Ja. Ja, und ich habe viele von denen gelernt.
Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir hier ganz schön entwurzelt sind.
Stimmt. Stimmt.
Und ich bin ja manchmal auch ganz schön böse. Ich nenne, und das habe ich im Podcast schon ab und zu mal gesagt, dass ich finde, wir sind eine aufgeklärte, materialistische, atheistische Klugscheißergesellschaft.
Glücksscheißergesellschaft, ja, das kann sein.
Wir wissen alles und wir beten den Verstand an.
Ja, genau. Und wir wissen nicht, also wie man, also Kunst des Lebens oder Lebensweise fehlen wir. Ja, Lebensweisen fehlen wir. Und das wissen sie sehr gut. Das können sie sehr gut.
Genau. Ganz genau. Das ist, ja, mal gucken. Also ich habe ja im Grunde genommen dich zweimal erlebt beim Death Festival in Berlin im letzten Jahr und auch in diesem Jahr. Und deswegen habe ich dich gefragt, weil ich auch so deine Arbeit, ich habe einen Kurs bei dir mitgemacht und habe auch deine Arbeit so ein bisschen verfolgt, auch wie ich mich jetzt für ihr vorbereitet habe und habe gedacht, genau, da können wir, da könnte doch ein bisschen richtig Gehalt drin sein. Wollen wir mal gucken. Peter, wir haben eine Frage in unserem Podcast. Das heißt, du bist ja zu einem besonderen Thema gekommen. Du leitest das Death Festival in Sydney. Du hast das Death Festival in Berlin mitgemacht und mitgeplant, so ich das weiß. Und geht man zu so einem Thema in seinem Leben freiwillig? Wie bist du dazu gekommen, zu so einem, mit so einem Thema? Über die Philosophie oder wie? Erzähl mal.
Zuerst über die Philosophie. Das ist ein großes Thema in der Philosophie. Vor allem in der 20-Jahrzehnten Philosophie. Wegen den Kriegen und so weiter und so fort. Und dann habe ich einen Kurs also mit Sterbenden geleitet, also über die Philosophie des Sterbens mit Leuten, die sterben, geleitet. Und das war, ich weiß nicht, vor 10 Jahren oder mehr. Und das hat sich irgendwie mein Leben verändert. Es ist was ganz anderes, also über die Philosophie mit solchen Leuten zu sprechen. Und sie haben mir erzählt, dass es für sie nützlich war. Und ich habe eine Freundin, die ist ein bisschen wie du. Sie ist eine Sterbebegleiterin. Und ich habe sie gefragt, ob sie mit mir dieses Festival organisieren will. Und sie hat einfach ja gesagt. Und aus unserer Freundschaft ist das Festival entstehen.
Hast du das jemals bereut? Im Sinne davon, dass du gesagt hast, ach, hätte ich das mal lieber nicht getan?
Nee, das war vielleicht das Beste, das ich in meinem Leben gemacht habe.
Ja, vor allem, du hast nicht darauf gewartet, bis du selber sterben musst. Du hast es vorher gemacht.
Nee, also es hat ein bisschen mit meinen Eltern zu tun. Ich weiß nicht, ob ich dir erzählt habe. Meine Eltern waren in der Zeit sehr, sehr alt und ich wusste schon, dass die sterben, dass die bald sterben. Und ich hatte ich soll mich ein bisschen vorbereiten.
Mhm. Ja.
Und das war sehr interessant. Ich habe das Festival so 3 Jahre gemacht und dann sind meine Eltern gestorben. Also wir haben eine Pause gemacht, dann sind meine Eltern gestorben. Und danach haben wir erst das Festival wieder gemacht. Und natürlich ist mein Ansatz ein bisschen geändert. So.
Sag mir mal, und wie bist du zu dem, ich habe nämlich meine eigenen Gedanken zu dem, wie jemand dazu kommt, als junger Mensch Philosophie zu studieren. Wieso?
Meine Eltern zu entfliehen.
Das würde sein.
Und mir ein Geschäft zu entfliehen.
Ja.
Also die Werte meiner Eltern zu entfliehen.
Ja.
Ja, ja. Ja, ich suchte also irgendwie die Tiefe im Leben. Und ich fand die Konsumgesellschaft ein bisschen zu oberflächlich.
Ja.
Und ich war sehr gut in der Mathematik und Philosophie und Mathematik haben viel gemeinsam. Und ja, also ich interessiere mich auch für die Literatur. Aber die Literatur ist was anderes. Ich bin nicht so begabt. Ja. Und im Allgemeinen hat es viel mit meiner Familie zu tun. Alles.
Wahrscheinlich, ne?
Ja. Ja.
Und weißt du, ich habe immer so ein bisschen die Vorstellung davon, dass ich, wenn ich mit jungen Menschen zusammen bin, dann habe ich den Eindruck, die studieren entweder Philosophie, Psychologie oder Theologie, weil sie auf der Suche sind.
Absolut.
Und das ist eine Sache, dass ich gedacht habe, ich weiß es heute, dass du das, also du hast es so schön ausgedrückt, mit dem du wolltest mehr Tiefe finden. Und das ist etwas, glaube ich, wenn die das sagen, dann kann man denen raten, mach mal eins von den Studiengängen. Aber den Sinn wirst du da nicht finden.
Nee. Nee.
Ich habe einige Jahre in meinem Leben Religion in der Oberstufe unterrichtet. 8., 9., 10., 11., 12. Klasse. Das habe ich gemacht als Suizidprävention nach dem Suizid eines Mädchens.
Mhm.
Und ich habe so viel erlebt, wie die Jugendlichen die Fragen des Lebens, die Fragen nach der Tiefe des Lebens so auf der Zunge liegen haben. Und die gehen damit offen um. Und dann arrangieren wir uns irgendwie so mit 20, 30 Jahren arrangieren wir uns. Und dann kommt das ganze Thema wieder hoch. Entweder wenn jemand in der Umgebung stirbt oder wenn es uns selbst ans Leben geht, ne? Das ist ein Stückchen des Beweggrundes, dass wir diesen Podcast machen, dass wir sagen, da können wir nicht mal jetzt, wir müssen reden. Genau. Das heißt, du hast ja gesagt, dein Leben ist dadurch reicher geworden. Hast du gesagt. Das heißt, stimmst du mir zu, dass das Leben und der Tod siamesische Zwillinge sind? Die kommen immer zusammen?
Absolut.
Sehr schön, sehr schön.
Was mehrere Gründe, ja, absolut.
Mhm.
Ja, aber dann gehe ich in die Philosophie, also sehr, 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 sehr schnell in die Philosophie. Und ich habe Schwierigkeiten, das alles auf Deutsch zu erklären. Aber in der Philosophie sagt man, sagt Sokrates zum Beispiel, also Leben lernen ist Sterben lernen. Ja.
Genau. Gibt es ja diese schönen Ausdrücke, bedenke, dass du sterblich bist und Carpe diem und so weiter, ne?
Absolut, ja. Aber ich glaube, dass den Tod, also innerhalb des Lebens, das Leben ist, also wenn wir sprechen, also in der Sprache, der Tod ist schon drin, in der Sprache. Weil, ja, was wir sagen, überlebt uns. Es ist kompliziert zu erklären. Also ich werde nicht versuchen. Aber Nicht-Dasein gehört zum Dasein.
Ja, ich habe heute Morgen beim Aufwachen an einen komischen Spruch gedacht.
Aha.
Heißt, ich kann mir das Nichts nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie das Nichts aussieht. Aber seit ich Reiswaffeln gegessen habe, weiß ich, wie es schmeckt.
Ja, stimmt. Ja.
Du hast vorhin von dem vielleicht verzweifelten Person von Descartes gesprochen, die Religion und die Philosophie zusammenzubringen.
Ja.
Meinst du, er hat das geschafft?
Also, es war für ihn sehr wichtig. Der war Mathematiker und Wissenschaftler. Und der war auch der war auch Christ, der war auch Katholiker. Und der wollte also irgendwie, wie kann man also beides also zusammen denken? Und ja, und das war die Motivation seiner Philosophie, denke ich. Aber ja, es gibt viele Probleme mit Descartes. Okay. Also es ist, ja. Also ich würde da, also Descartes sagt also, ich denke, dann ich bin, denn bin ich, denn ich bin.
Ich denke, also bin ich, ne?
Ich denke, also bin
Da ist
ich.
alles gut.
Ja, aber ich würde sagen, ich denke, also bin ich nicht. Ja. Und ja, der Tod und das Leben gehört zusammen.
Was du durch deine Beschäftigung mit der Philosophie einen Weg zum Glauben gefunden oder
Ja,
nicht?
ja, ja. Also ich habe einen bestimmten Begriff von Glauben. Für mich ist es nicht Glauben an etwas oder das Sein oder das Wesen von etwas. Es ist einfach, ich denke, es gibt eine gewisse Glauben. Innerhalb des Lebens. Und es ist immer da, als ich aufstehe. Wenn ich aufstehe, wenn ich ins Bett gehe oder wenn ich sterbe. Es ist
Ja.
irgendwie ein Glauben an die Zukunft.
Ah ja. Ein Glauben an die Zukunft, hast du gesagt.
Ja, genau.
Ja.
Kleine,
Und
kleine Zukunft.
so oder so, ob du lebst oder tot bist.
Genau, genau,
Ja.
genau.
Genau. Das ist schön, weil das Ding ist, ich erlebe so viele Menschen, die angesichts des Sterbens das, was sie geglaubt haben, verlieren.
Ja, stimmt. Stimmt.
Na, das hält nicht mehr.
Ja. Und stimmst du dir zu? Dass also vieles geht weg, oder? Vieles
Ja,
verschwindet.
ich habe mich ja viele, viele Jahre meines Lebens mit ganzen Religionen beschäftigt.
Aha.
Und ich glaube, es gibt keine, die mich noch hinterm Ofen hervorlocken kann. Ist das verständlich, was ich gesagt habe? So ungefähr. Also Ich kann, es gibt keine, die mich überzeugen könnte.
Ja, das ist nicht so eine Frage von überzeugen. Ja.
Ich glaube, das ist das, dass ich davor stehe und denke, ich glaube, ich kann das Leben nicht verstehen. Ich kann den Tod auch nicht verstehen. Absolut. Überhaupt nicht. Ich kann ihn nicht erklären und nicht wirklich. Aber ich weiß, dass die da sind und ich würde mir so sehr wünschen, und das ist so etwas in die Richtung, denke ich oft, wenn wir das Leben und das Sterben sehen, vielleicht können wir ja zuallererst mal anfangen, das Staunen zu lernen. Und das würde uns ein bisschen an eine Stelle setzen, wo wir hingeführt, ein bisschen demütig zu sein. Und dann ist da so was ganz, ganz Großes. Ja, was ganz Großes. Und das ist eine Sache, daran glaube ich. Und ich finde das so schön, dass du gesagt hast, dass du da eine Zukunft drin siehst, weil ich erlebe momentan ganz viele Menschen, da habe ich das Gefühl, da ist Zukunft gleich null.
Ja. Heiliger hat einen Satz, er meint, dass es gibt für den Menschen immer eine ständige Unabgeschlossenheit.
Ja.
Ja. Es ist immer etwas offen bleibt übrig. Ja, etwas bleibt immer übrig. Selbst wenn, also, ja, es ist nicht ist mehr da. Nicht, ja.
Ja.
Es gibt immer diese Offenheit. Und es gehört nicht zum Individuum, aber es geht um unser Miteinander sein, also unser Mitsein. So, ich kann sterben, aber es gibt immer noch Beziehungen zu den anderen.
Ja.
Selbst wenn ich sterbe.
Deswegen meine ich ja auch, dass die Aussage aus dem Katholizismus oder aus dem christlichen Kontext, ihr seid jetzt Mann und Frau, bis dass der Tod euch scheide, das ist völlig, völlig bescheuert, der Spruch. Ich würde als Sensenmann immer sagen, mit eurer Beziehung habe ich nichts zu tun.
Absolut. Ja.
Ne? Also ich trenne das Leben von was anderem ab. Und wenn ihr euch weiter streiten wollt, könnt ihr das gerne machen. Genau. Das ist eine Sache, wo du eben gesagt hast, es ist immer etwas offen. Und da habe ich zuerst den Gedanken gehabt, könnte es sein, dass in dem Moment, in dem wir den letzten Atemzug machen, es erfüllt ist?
Ich habe nicht die Frage verstanden.
Also du hast gesagt, es bleibt immer etwas offen.
Genau.
Es ist nie fertig.
Nee, genau.
Und ob für uns das erfüllt ist und abgeschlossen ist, nicht zu Ende, aber abgeschlossen ist, wenn wir tot sind?
Also ich glaube, dass etwas ist zu Ende. Etwas zu Ende ist. Ja. Ich glaube an den Tod irgendwie.
Ja.
Ich habe Schwierigkeiten, an den Tod zu glauben. Aber irgendwie glaube ich irgendwie, dass etwas geht zu Ende. Etwas, ja. Und etwas übrig bleibt.
Am Ende meines Lebens ist zumindest, könnte ich sagen, am Ende meines Lebens, wenn ich den letzten Atemzug gemacht habe, ist Claudia Kardinal vorbei.
Nee, Claudia Kardinal ist nicht vorbei.
Der Körper.
Aber der Körper ist vorbei. Verwandelt sich. Ja.
Er verwandelt sich, ne? Da kommen sind Mikroorganismen und essen sich satt.
Ja, genau.
Machen sich satt. So. Genau. Das heißt, und das ist, und aber dieses, die Existenz als Claudia Kardinal ist durch. Und dann. Ich glaube, meine Essenz bleibt.
Ja.
Vielleicht.
Ja. Ja. Ich weiß nicht genau, was Essenz ist. Aber ich glaube, dass ein Freund von mir hat gerade das Leben genommen. Und am Sonntag habe ich ein, wie sagt man, ich habe das Wort vergessen, ein Memorial für ihn gemacht, organisiert. Ja.
Ja, ein Abschied.
Abschied für ihn gemacht. Und ich sagte also an die Teilnehmer, okay, unsere Beziehung zu David hat sich verändert, aber es gibt immer noch eine Beziehung zu David.
Ja.
Und diese Beziehung verändert sich in der Zukunft. Und es werde uns verändern. Und es ist, also der Tod gibt uns was. Es
Ja.
ist, ja, es ist nicht, als ob es nur etwas wegnimmt. Also es gibt die beide Richtungen. Es ist völlig zweideutig, den Tod.
Das ist wahrscheinlich, ich nenne das mittlerweile so, dass ich sage, das Verrückteste, was es gibt, ist der Tod.
Ja.
Der ist jenseits von Vernunft.
Ja.
Und das ist, glaube ich, etwas, weiß, ich habe manchmal den Eindruck, aber ich glaube, das ist in der Philosophie eine bekannte Größe, als ob dort der Materialismus und die Geisteswissenschaft kollidiert. Und vielleicht reiben die sich immer aneinander und können die ein Zueinander finden?
Ja, aber ich glaube, also der Vernunft hat eine Stelle, hat seinen Platz in ja. Und für mich ist es nicht so, Wahnsinn und Vernunft, also einfach. Sie gehören auch zusammen. Sie sind nicht voneinander einfach getrennt. Und ja, es ist irgendwie eine Verantwortung für uns, Sprache zu finden, eine Sprache zu finden, die hilft und ja.
Ja, mir hat mal eine ganz alte Frau, die ich begleitet habe, die war, glaube ich, 95 Jahre alt, und die hat mir gesagt, das, was ich in meinem Leben gelernt habe, unabhängig vom IQ, unabhängig vom Geschlecht, unabhängig vom Glaubensmodell, unabhängig von politischer Gesinnung, von Hautfarbe sowieso, das, ich weiß, was alle Menschen der Welt verbindet, das ist Freude und Schmerz. Und insofern, weißt du, was ich glaube? Vielleicht ist das die Sprache.
Ja, es gehört zur Sprache, ja.
Denn ich glaube, das war so schön, wie du es gesagt hast, wir brauchen eine gemeinsame Sprache, und die gemeinsame Sprache, die könnten wir vielleicht über den Tod finden.
Ja. Über das Lachen, über den Gesang, über ja, die
Über die
Bewegung,
Tränen.
die Tränen, genau.
Und das ist so, ich fand das so interessant, das habe ich bei dir jetzt nicht mit teilnehmen können beim letzten Death Festival, wo du über die Bedeutung also den Zusammenhang Philosophie und die ganzen Auseinandersetzungen und Kriege gesprochen hast.
Ja, das war kompliziert und ich weiß nicht, ob es geschafft ist. Habe ich es geschafft? Kriege. Ja. Für mich war einfach so, ich wollte einfach einen Platz haben für die in den Krieg sterben. Und die nicht, also die Möglichkeit haben, also eine Sterbebegleitung zu haben und von Armut sterben und so weiter und so fort. Und das ist nicht das Sterben der Mittelklasse. Das ist das andere, ja.
Nochmal, du hast gesagt, das ist Sterben Mittelklasse?
Ja, yeah, like, für mich, also das Festival von Totensterben ist irgendwie, es ist für Leute, die Geld haben. Und ja. Leute, die Hospiz und yeah, Krankenhaus und Sterbebegleitung und also es gibt, ja, yeah, in den Krieg ja. Gibt's nicht.
Yes. Ja. Und das, weißt du, ich nenne das immer so, dass ich sage, da habe ich mal eine kleine Geschichte drüber geschrieben. Hm. Wer das Glück hat, in ein Hospiz zu kommen.
Ja.
Das ist Sterben Deluxe.
Ja, genau.
Das ja. Und Palliativstation. Und als du das eben gesagt hast, habe ich so einen Gedanken im Hinterkopf gehabt. Jimi Hendrix soll gesagt haben, eines Tages muss ich ganz alleine sterben. Mhm. Also lasst mich jetzt gefälligst auch so leben, wie ich will.
Ja, oh, wow.
So ein großartiger Satz, oder? Und das ist etwas, wo ich, da sind natürlich auch Kollektivtraumata drin, ne? In dieser ganzen kriegerischen Sache. Und ich stehe eigentlich im Grunde genommen so fassungslos davor. Es gibt einen Onkel in meiner Familie, der ist im Zweiten Weltkrieg mit 22 Jahren sowas in Stalingrad entweder verhungert oder sonst wie umgebracht worden. Und das ist so eine Sache, wo ich manchmal denke, diese Geschichte hängt in der ganzen Familie drin. Und jetzt habe ich eine kleine Karte bekommen von noch nicht allzu langer Zeit. Und das heißt die Stalingrad-Madonna. Das ist eine kleine Zeichnung von jemandem gewesen, der im Grunde genommen in diesem unendlichen Leid ein Zeichen von Hoffnung gesetzt hat.
Mm.
Und das ist ja so bitter, also auch mit dem, was du sagst, weil ich, wenn ich jetzt zum Beispiel angucke, dieser Onkel von mir, der ist 42 oder sowas, ist der gestorben mit 22, das hängt in der ganzen Familie. Das heißt, bei jeder einzelnen Person, die in einer kriegerischen Auseinandersetzung stirbt, haben wir viele Familien, bei denen das über Jahrzehnte
genau
reingedrückt wird, über Jahrzehnte. Ja,
genau. Genau.
Und das wissen wir doch aber, oder?
Das wissen du und ich. Aber nicht die Leute, die Kriege leiden.
Die in der Rüstung Geld verdienen?
Weiß nicht, ja. Und vielleicht vergisst man das. Aber es ist so riesig, ja.
So wie wir das auch vergessen, wenn wir Tiere, die zur Natur gehören, als Wirtschaftsfaktor sehen. Und dann sind die Menschenleben auch Wirtschaftsfaktor?
Bitte?
Dann sind vielleicht die Menschen auch Wirtschaftsfaktor?
Ja.
Ja, genau.
Ja. Ja. Aber was darf ich fragen, also für dich persönlich, was ist der Einfluss auf dich, also diese Geschichte mit deinem Onkel, der in Stalingrad getötet ist?
Nochmal, was meinst
was,
du?
Was bedeutet das für dich?
Ah, ich glaube, das bedeutet für mich, dass ich die gleiche Haltung dem Krieg gegenüber behalte, die ich als sechsjähriges Kind auch hatte.
Das heißt,
ein eindeutiges verstehe ich nicht.
Ja, okay.
Und das möchte ich behalten.
Ja.
Und ich dachte, das wie ein innerer Aufschrei, der einfach sagt, nein.
Mhm.
Ich glaube, du hattest, das ist ein bisschen der Schrei. Du hast, ne, Barlach. Ernst Barlach heißt er, glaube ich, ne? Dass dieses innerliche Zerrissensein zu sagen, nein. Es geht nicht.
Aber in der Philosophie zum Beispiel gibt es sehr, sehr wenig über den Frieden. Also Kant hat ein bisschen über den Frieden gesprochen, über den ewigen Frieden, einen Aufsatz geschrieben. Aber die meisten Philosophen denken, dass ein Krieg nötig ist.
Oh ja. Weshalb?
Also es gehört, also bei Hegel gehört den Krieg zur Entwicklung der Menschheit. Entwicklung der Bewusstsein des Menschheit, der Menschheit. Es geht immer um Entwicklung. Und Und es ist auch problematisch, dass so in der Philosophie, die sprechen nicht so sehr über den Trauer. Also, Psychoanalyse schon. Das ist ein sehr wichtiger Konzept, Begriff in der Psychoanalyse. Aber, Und Trauer gehört zur Kultur. Ja? Alle Kulturen, also Trauern. Tiertrauen. Es ist sehr, sehr wichtig. Ich sagte am Sonntag, dass Trauern ist eine Verantwortung für uns. Es ist nicht nur ein unangenehmes Gefühl. Es ist ein Weg von Veränderung. Veränderungsweg.
Und vielleicht lehrt Trauer uns ganz viel über die Kostbarkeit von Leben.
Was wir im Leben machen, was wir im Leben machen sollen. Und was, ja, es hat mir einen Weg gegeben.
Ich hänge gerade so an diesem Satz drin, der so häufig gesagt wird, Trauer ist Liebe.
Ja, genau.
Und ich würde mal sagen, das reicht mir nicht.
Okay.
Ich habe erlebt, dass eine vor Schmerz zerfetzte Mutter, deren Kind gestorben ist. Und die hat gesagt, am liebsten würde ich ein Maschinengewehr nehmen und in der Gegend rumlaufen und alles abschießen, was da rumläuft. Und dann sage ich, das ist Trauer. Und wenn jemand sagt, mein Gott, ich bin so froh, dass dieser Idiot endlich tot ist.
Okay.
Und dann hinterher ein schlechtes Gewissen hat, das ist auch Trauer. Und vielleicht ist das so, dass wir die Unwiederbringlichkeit auf irgendeine Art und Weise darüber erfahren müssen.
Ich verstehe nicht das Wort.
Dass du sozusagen, du kannst den Körper nicht wieder anfassen. Das ist endgültig. Das sind ja die ganzen alten Geschichten. Wie war das? Der Cerberus. Der Cerberus, der steht doch als Wächter vor dem Land der Lebenden und der Toten. Und passt auf, dass kein Lebender ins Totenreich kommt und kein Toter ins Reich der Lebenden. Und das heißt, da kommst du nicht rein. Und das, da kannst du dir abspielen. Ich glaube, die Instanz, die unbestechlich ist, kannst alles bestechen, aber den Tod nicht.
Ja, es ist eine Grenzerfahrung.
Und AI kriegt das auch nicht hin.
Ja, of course, natürlich. Ne? Ja.
Das ist der große Versuch, das hinzukriegen, ne? Sag mir, Peter, fürchtest du den Tod?
Absolut.
Meinst du, es gibt die Möglichkeit, auf irgendeine Art und Weise mit dem Tod, mit dem Sensenmann Frieden zu schließen?
Das kann ich nicht sagen. Aber ich denke, es ist besser, wenn man mit dem Tod auseinandersetzt. Wenn man sich mit dem Tod auseinandersetzt.
Sagen dir Totentänze was?
Ja.
Die Malereien aus dem, ich nenne es immer die Graffitis der Vorzeit.
Ja,
In
okay.
einer Zeit, als Menschen nicht lesen und schreiben konnten, waren es die Comics, die an die Wände gemalt wurden. Und ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, bei irgendeinem Historiker, der gesagt hat, die Totentänze, die gemalt wurden, das war der Anfang dessen, dass wir heute ein Grundgesetz haben in Deutschland. Weil der nämlich gesagt hat, dass so, wenn man es ganz lange macht, das war der Beginn dessen, dass gesagt wird, wir sind alle gleich. Weil eigentlich über Bilder klar gemacht wurde, alle Menschen sind sterblich, alle. Und das macht uns gleich, denn sogar der Herzog und sogar der Pfaffe, also die ganzen Kirchenvertreter, die werden der Tod, der macht keinen Unterschied. Und der holt das Baby und der holt den Priester. Und das finde ich einen ganz unheimlich spannenden Gedanken, wo ich noch im Nachhinein dankbar bin über die Malereien. Wo ja im Grunde genommen, da ist ja das sind ja nicht nur einfach Bilder, sondern was du gesagt hast, das, was diejenigen, die diese Malereien gemacht haben, die existieren deswegen heute noch und waren und haben so einen Fingerabdruck hinterlassen, einen ganz unheimlich wichtigen Aspekt für uns Menschen hinterlassen.
Und das ist eine Weise, also den Tod zu überwinden oder zu überleben, wenn man malt oder wenn man schreibt.
Ja.
Es überlebt uns, was wir schreiben und was wir malen.
Das war das, glaube ich, was du vorhin gesagt hattest mit dem, dass das weitergeht. Selbst das, was wir gemacht haben, geht weiter.
Ja, genau. Es ist eine Zweideutigkeit der Malerei oder des Schreibens oder des Lebens.
Genau.
Ja,
Ganz klar.
bedeutet also den Tod und Überleben des Todes.
Ich habe vor Jahrzenten habe ich aufgrund meiner Suche, meine Suche war Descartes hat mir die Philosophie eigentlich abgewöhnt. Und
Es
ich
ist
habe mich dann
schade.
total, ja. Und ich habe mich dann eben halt sehr viel mit diesen ganzen Religionen beschäftigt. Ich habe ganz viel im anthroposophischen Bereich gearbeitet und ich habe eine mehrjährige Ausbildung in traditioneller schamanischer Heilkunde gemacht. Und diese beiden Sachen, die haben die Tiefe gebracht. Also beziehungsweise, ich glaube, die Kombination aus den dreien. Und ich glaube auch, was du gesagt hast, du hast ja gesagt, dass du mit den Traditionen oder mit Sichtweisen der First Nations,
Ja, genau.
dass du dich damit beschäftigst. Und ich glaube, das könnte auch ein unglaublich wichtiger Weg für uns Industrieländer sein, zu sagen, guck mal tiefer.
Ja. Die Urbewohner oder die sind tiefer. Die denken und die sprechen tiefer. Die leben tiefer. Also nicht unbedingt. Also die haben auch viele Probleme. Aber es gibt immer etwas in der Kultur, der bringt eine gewisse Tiefe im Leben. Also es ist natürlich die Verbindung zu Natur.
Ja.
Also Aborigines, die Aboriginals hier in Australien, also sie denken, dass Menschen gehören zur Natur. Die
Ja.
sind die Natur. Genau wie die Tiere, genau wie die, und diese Denkweise ist nicht, gehört nicht zu Descartes und ist rationaler. Es ist eine ganz andere Denkweise.
Ja.
Und es verändert alles.
Und das, was du hast ja gesagt, die Trauer hat in der Philosophie nicht so einen wichtigen Standpunkt.
Genau.
Oder die ist da nicht so existent. Weißt du, wie es ich glaube, dieses, auch der Satz, ich denke, also bin ich.
Ja.
Das würde doch im Grunde genommen vielleicht einer Katze die Existenz absprechen.
Leider verstehe ich nicht, was du gesagt hast.
Also, das würde doch bedeuten, dass das Denken das Höchste und Erstrebenswerteste ist.
Das Höchste und Erstrebenswerte ist, also für die Urbewohner sind Denken zuhören. Und zuhören der Natur.
Ja.
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 Und alles zuhören. Und
ja.
Ja, und sehr genau. Und ich finde das wahnsinnig hilfreich. Ja, es ist
tiefer zu gucken.
Ja, und tiefer zuzuhören. Ja, mehr Aufmerksamkeit haben. Ja, und langsam und nicht so viel sprechen und nicht so viel machen.
Das ist so schön. Ich habe eine Begleitung, eine Sterbebegleitung gemacht eines Mannes, der war so Mitte 60.
Aha.
Und er sagt, er war krank und dann sagte er, hast du dir jemals gedacht, welch großer Sinn darin liegt, wenn du einfach nur am Fenster sitzt und aus dem Fenster guckst?
Genau. Genau. Ja. Ja. Also heute, als ich laufte, also ich dachte mir, okay, wenn ich sterbe, wenn ich Sterbende bin, genieße ich also den Wind, das Licht. Ja. Was ich zuhöre, was ich sehe, was ich angucke. Einfach. Ich genieße es. Und hast du bemerkt, dass es so ist, dass du mit den Sterbenden, mit denen du arbeitest? Machen sie das? Haben sie noch die Fähigkeit, das zu machen?
Ich glaube, dass die körperlichen Sinne, die werden ja weniger.
Ja.
Du schmeckst anders, du hörst anders. Na, also ich, das ganz besonders beim Hören fällt mir das auf, dass diejenigen, die da ein bisschen Feingefühl haben, wenn da ein Raum ist, in dem sich ein Sterbender befindet, die werden leiser.
Mhm.
Und das heißt, dass wir das mitbekommen, dass etwas da noch lebt, was über unseren polterigen Alltag.
Mhm.
Wir müssen ein bisschen feiner wahrnehmen.
Mhm.
Und das fällt mir ganz besonders beim Gehör auf. Es fällt mir ganz doll auf. Beim Geschmack, diejenigen schmecken ganz anders. Es kann sein, dass die ganz anders riechen als es. Das mhm. kann sein, dass sie vorher Lavendelduft mochten und dann nicht mehr.
Mhm. Mhm.
Und das heißt, das ist der Rückzug.
Mhm.
Vom Ganzen. Mhm. Und gleichzeitig gibt es in der Tradition unserer Vorfahren, mhm. die ja ein Geist ich rede hier von Europa, Großeuropa, die ein geistiges Weltbild hatten. Die haben eine Frage gestellt. Die haben gesagt, wohin verschwindet der Duft? Und wohin verschwindet der Klang? Und dann kann nämlich ich im Grunde genommen für meine verstorbene Oma einen Schokoladenkuchen backen. Und ich kann für mein verstorbenes Kind ein Lied singen. Und das ist etwas, wo ich sage, das eine ist das, da stimme ich dir vollkommen zu, dass etwas wir prägen und wir bleiben. Und ich glaube, es sich die Beziehungen klären und verändern sich nach dem Tod. Und gleichzeitig kann ich Verbindung halten. Weißt du, ich gehe immer davon aus, diese komische Telefongeschichte. Ich weiß nicht, wie das bei euch in Australien ist, aber es gibt hier, gibt es so diese eine Geschichte, da hast du irgendwie dein Telefon und dann gibt es irgendwas, wodurch auch immer, dann kommt plötzlich eine Automatenstimme und sagt, ihre Verbindung wird gehalten. Ihre Verbindung wird gehalten. So. Und das passiert beim Tod auch. Und ich gebe mein Bestes, dass ich denjenigen, die sterben und denjenigen, die weiterleben, den Mut mache, die Verbindung zu halten. Unabhängig vom Anfassen.
Und was hilft, diese Verbindung zu halten? Was hast du ja gelernt, was hier?
Das ist das Eigenartige. Ich frage Trauernde, wo bist du deinem Mann am nächsten? Wo findest du ihn? Und wenn die sagen, am Friedhof, dann würde ich sagen, ja, geh mal hin. Und ich habe Menschen erlebt, die gesagt haben, bei mir im Wohnzimmer, dann sehe ich ihn praktisch im Sessel sitzen. Ich sage, dann mach das. Rede mit ihm. Und ich habe auch eine Sache entwickelt in den letzten Jahren, dass ich trauernde Frage, wenn du jetzt Kontakt mit deiner verstorbenen Frau haben möchtest, wohin musst du dich wenden? Nach vorne, nach hinten, nach rechts, nach links, nach oben oder nach unten? Die wissen das. Die sind ganz erstaunt und sagen, ach, rechts oben. Ich sage, gut. Wenn du das überprüfst und wenn du ihr näher kommen möchtest, dann wende dich bitte nach rechts oben. Und beim nächsten Mal, wenn du ihr näher kommen möchtest, fragst du wieder nach, weil es kann sich ändern. Und das sind Möglichkeiten, die Verbindung zu halten. Ich habe eine ganz eigenartige Erfahrung gemacht, wenn ich mit Trauernden arbeite. Und manchmal gibt es viele, die haben mehrere Verstorbene, nicht nur einen, sondern ganz mehrere. Und dass ich dann so sage, guck mal, ich habe hier eine Schale mit kleinen Steinen. Nimm die mal für jede verstorbene Person einen Stein raus. Und dann sage ich, guck mal, und jetzt kannst du doch mal beim nächsten Mal für jedes Steinchen, was du hast, zwei Sätze mitbringen. Und das ist so verrückt, was dann passiert. Das ist verrückt. Plötzlich kommt,
Was
die
passiert?
kommen eine ganz große Nähe. Die kommen an und ich sag, magst du mit mir teilen, was du geschrieben hast? Und dann teilen die das und da kommen ganz viele Emotionen. Und ich glaube, immer wenn wir berührt sind, sind wir verbunden. Und dann geht es. Und manchmal passiert es tatsächlich, dass jemand mir dann sagt, ich komme jetzt noch, also sie kommt wieder zu irgendeinem Termin und sagt, ich brauche noch ein Steinchen. Und dann hat sich doch in der Zeit auf irgendeine Art und Weise ein Verstorbener, den du nicht mehr im Kopf hattest, den du hattest nicht mehr, der war nicht mehr, hat sich gemeldet. Das ist doch Verbindung, ne?
Warum sind Steine so wichtig?
Ich glaube, weil wir uns festhalten können. Wir können uns festhalten und für mich sind Steine, weiß ich nicht. Doch, die sind dauerhaft. Die halten länger als ich. Und das kann ich mit Blumen deswegen nicht machen. Das könnte man die auch nehmen. Aber die sind haltbar und die bleiben, was sie sind.
Die sind sehr alt.
Total. Absolut. Und dagegen bin ich doch oder wir beide sind dagegen Eintagsfliegen. Und die sind sichtbar. Und es ist manchmal so, wenn ich jetzt wenn ich mit Gedanken oder mit Bildern oder sowas arbeite, die sind so, wenn ich mir etwas vorstelle, das ist flüchtig, husch, ist weg. Und wenn ich den Mut habe, das auf Papier zu bringen, wenn ich den Mut habe, das zu malen oder zu vertonen oder sonst was, dann habe ich das ein ganz kleines bisschen etwas Flüchtiges manifestiert.
Darf ich dich fragen, also du beschäftigst dich mit dem Tod, also professionell. Irgendwie.
Ja, ja.
Wie gehst du also in deinem Privatleben damit? Natürlich hilft dein professionelles Leben so zu privat, aber man muss irgendwie eine Grenze haben, oder?
Weißt du, ich nehme dafür manchmal das Bild, dass ich sage, ich kann alle sterben lassen. Kein Problem. Aber, es gibt ein Aber. Es gibt Menschen, die sind mir ganz nahe. Und wenn die Liebeskummer haben, habe ich auch Liebeskummer. Und deswegen bin ich für diese Krisensituation nicht die Richtige. In meinem ganz nahen Umfeld, ne? Weil das ist, ich kann alle sterben lassen, aber die nicht. Weißt du, was das? Und du? Erzähl, wie gehst du mit dem um? Du hast jetzt gerade, du hast so freimütig auch von deinem Verlust deines Freundes gesprochen. Du gerade den Abschied gestaltet hast am letzten Sonntag. Und wie gehst du damit um?
Es war ein bisschen genau wie du. Also der war nicht so nah. Der war ein sehr guter Freund, aber nicht super nah an mich und an mir. Und dann wusste ich, dass ich das kann. Weil ich hatte einen gewissen Abstand. Es gibt andere Freunde, die das nicht können. Und die haben mich gefragt. Angefragt.
Ja.
So, aber mit meinen Eltern zum Beispiel, ich arbeite immer noch damit.
Also, ja.
Ja.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Sie haben mir also ihre Wohnung geerbt. Und ich weiß nicht, was ich mit der Wohnung mache, was ich machen soll.
Ist die auch in Sydney?
Ist auch in Sydney und es ist leer. Die Wohnung ist ganz leer. Und hat viel Wert. Und ich weiß nicht, was ich damit machen kann. Und natürlich, es ist der Ort meiner Trauer. mein Spaß.
Ja.
Genau.
Möchtest du da rein in die Wohnung?
Ja, ich verbringe Zeit da drin. Ja, für mich. Ich arbeite da und dort und ist okay. Aber ich wohne nicht drin.
Und würdest du da drin wohnen wollen?
Ehrlich gesagt nicht.
Ja.
Aber meine Eltern haben mir gesagt, also du musst immer die Wohnung behalten, weil die Wohnung so so wert, how do you say valuable?
Wertvoll
ist.
Wertvoll.
Du kannst nicht nie verkaufen. Und das ist ein Problem für mich. Ja.
Oh. Ja, ne? Das ist.
Ja. Und die Wohnung ist tatsächlich sehr wohl wertvoll. Aber ja, es passt nicht zu mir.
Weißt du, was ich manchmal gedacht habe? Ich weiß nicht, ob das bei den Aborigines war. Oder kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall kann auch eine Legende, kann auch ausgedacht sein, aber es heißt. Wenn irgendwo in einer Gemeinschaft, einer traditionellen Gemeinschaft, wenn da jemand gestorben ist, wurde die Person mit allem, was sie besaß, Mit jedem Füller, mit jedem Hemd und alles wurde bei denen ins Dicke und alles wurde abgebrannt.
Ja, absolut.
Und das ist natürlich etwas, wenn jemand sagt, du darfst das nicht tun oder sowas, dann ist es doch so, dass die Regeln für das Leben von den Verstorbenen aufgestellt werden. Das ist ja schon nicht ganz einfach, ne? Ich habe meinen Kindern gesagt, wenn ich eines Tages tot bin, dann bitte macht es folgendermaßen. Ihr geht hier mal hin und nehmt euch das, was ihr schön findet. Nicht, was ich schön finde. Was ihr schön findet. Und den Rest bitte entrümpeln. Den Rest könnt ihr an die Straße stellen, verschenken, abbrennen. Alles, was du willst.
Das ist schön.
Ne? Ja, weil das ist, ich glaube, guck mal, das habe ich gelernt in meinen ganzen, den ganzen Jahrzehnten. Die Freiheit ist ein hohes Gut. Und ich möchte anderen Menschen nicht vorschreiben, was sie tun. Ne?
Ja, meine Eltern waren sehr kontrollierend.
Ja. Bist du das auch?
Also irgendwie im Gegenteil bin ich. Im
okay.
Gegenteil,
ja. Ja, genau.
Auch das ja. Ja, ich habe keine Struktur. Ich bin zu viel Raum, ja.
Aber ich glaube, wir müssen noch ein paar Kleinigkeiten dazu sagen. Du bist ja, es gibt so, für mich gibt es immer so einen Spruch für diejenigen, die so ganz viel auf der Welt rumreisen, auf diesem blauen Planeten. Das ist so New York, Rio, Tokio. Und du hast Sydney, Berlin, New York, ne?
Und Paris.
Und Paris.
Zum drei Jahre in Paris gewohnt.
Das heißt, ich werde jetzt New York, Rio, Tokio bei mir streichen. Ich kenne einen, der macht das so und so und so. Großartig. Ja, großartig.
Hast du in anderen Ländern gewohnt?
Nee, ich bin auf irgendeine ganz seltsame Art und Weise hier hängen geblieben. Bin in Hamburg geboren und ich bin hier hängen geblieben. Ich glaube, das Schönste, ich habe nicht so viel in der Welt rumgegeistert, aber ich glaube, das schönste Land, was ich kenne, für mich war das Mexiko. Und auch wenn die politischen Verhältnisse ganz furchtbar sind, aber ich mache die Augen zu und ich rieche es.
Warst du auf dem Tag der Toten in Mexiko?
Nee, war ich nicht, aber meine Schwester lebt in Mexiko.
Oh, okay.
Und daher habe ich da immer eine Menge so mitbekommen, ne?
Oh, okay.
Was war das schönste Land, was du gesehen hast?
Ich muss mal sagen, das hier in Australien ist das schönste Land.
Schön.
Das ist das uralteste Land.
Ja, sehr schön.
Ja.
Und sag mal, Peter, wenn du einen Wunsch äußern könntest, wie wir als Gesellschaft mit dem Thema Tod umgehen könnten. Hast du einen?
Momentan würde ich sagen, das Trauen ist am wichtigsten. Wir trauen nicht genug. Und ich wünsche mir, dass wir trauen mehr, dass wir mehr trauen.
Ja.
Trauen nicht genug.
Da muss ich noch mal rein. Denn ich glaube ehrlich gesagt, dass Trauernde, die wissen was der Rest nicht weiß. Ich glaube, also das erinnere ich von mir selber, Trauernde haben Fragen, von denen sie nicht wussten, dass es die Fragen gibt. Und deswegen wissen die was und eigentlich müssten die Lehrmeister für eine Gesellschaft sein. Denn wenn das mit da wäre, dann würde doch die dann könnte es doch eigentlich die Kriege gar nicht mehr geben, oder?
Ja, genau. Ja. Ja. Es gibt einen Satz, ich sage es auf Englisch. If you want to disarm an enemy, teach them to grieve.
Okay.
Mhm. Entwaffen ein Feind, wenn du ein Feind entwaffen möchtest, also lehrt ihn zu trauen.
Ja, genau. Und das gehört zusammen.
Genau.
Und beinhaltet die ganze Kostbarkeit.
Ja, ja.
Ganz wunderbar.
Ja. Es ist schon Abendessen und meine Partnerin wartet auch nicht.
Peter, ich wollte gerade einen Abschluss finden.
Ja, okay.
Ich ging eigentlich schon in meine Frage rein mit deinem Wunsch für.
Aha.
Also, Peter, ich bin dir sehr dankbar. Ich spreche auch für die Franziska. Wir sind dir sehr dankbar, dass du bereit warst, deine Zeit zu geben für uns.
Also.
Und ich werde das überall posten in Social Media und so weiter und so weiter. Und ich freue mich total, wenn ich dir noch wieder mal irgendwann leibhaftig
bin. Ich auch.
Alles klar. Ganz vielen Dank und guten Appetit.
Vielen Dank. Okay.
Tschüss.
Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal.